So. So, meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne mit der Vorlesung Gerechtigkeitstheorie weitermachen. Ich nehme aber an, dass jetzt nochmal neue Leute dazugekommen sind, die letzte Woche noch nicht hier waren. Können Sie mir kurz per Handheben zeigen, wie viele das sind? Oh, das sind etliche. Das sind etliche. Also ich bitte um Verständnis dafür, dass ich natürlich nicht die ganze letzte Vorlesung wiederholen kann. Ich werde jetzt und auch in kommenden Vorlesungen immer die ersten 10 Minuten maximal darauf verwenden, kurz in Erinnerung zu rufen, was in der Woche davor an Wesentlichem passiert ist, um dann weiterzugehen. Ich werde das heute aber natürlich auch und erst recht machen mit Blick auf die, die neu sind. Bevor ich das mache, aber noch eine Anmerkung zum Formalen. Diese Vorlesung ist ja anrechnungsfähig fürs Hauptstudium beziehungsweise für die höheren Semester. Und nun gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, einen Leistungsschein zu erwerben für diejenigen, die das möchten. Einmal eine Klausur zu schreiben, zum anderen eine Hausarbeit zu einem Thema der Gerechtigkeitstheorien. Und letzte Woche war der Wunsch sehr stark bei einigen, dass ich beides möglich mache. Und dann habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und wir können das so machen. Also ich würde eine Klausur anbieten für diejenigen, die eine Klausur schreiben möchten und eine Hausarbeit möglich machen für die, die lieber eine Hausarbeit schreiben. Vielleicht nochmal zu meiner Information. Wer erwägt denn ernsthaft, eine Klausur zu schreiben? Okay, und wer erwägt ernsthaft, eine Hausarbeit zu schreiben? Das sind weniger, aber sind auch ein paar. Okay, also ich denke, mit der Lösung müssten eigentlich alle leben können, weil sie beide Optionen haben. Teilnahmeschein betrachte ich wiederum als Formsache. Das wissen diejenigen, die bei mir Lehrveranstaltungen gemacht haben, ja, dass ich das jetzt nicht kontrolliere, sondern annehme, wer sich für aktive und regelmäßige Teilnahme hier eingetragen hat, der kriegt die auch bestätigt, weil ich denke, es genügt vollkommen, wenn diejenigen hier sind, die am Thema Interesse haben. Jetzt zum Thema und jetzt bitte ich nochmal um Verständnis für diejenigen, die letzte Woche schon mal hier waren, dass ich ein paar Sachen wiederholen muss. Ich habe angekündigt, dass ich vorhabe, Ihnen in systematischer Absicht einen Überblick über die gerechtigkeitstheoretischen Diskussionen zu geben. Dabei interessieren mich vor allem Diskussionen, wie sie heute geführt werden. Ich werde also nicht in den Mittelpunkt dieser Vorlesung stellen die Geschichte des Nachdenkens über Gerechtigkeit, obwohl diese Geschichte natürlich eine sehr alte und ehrwürdige ist. Wenn ich geschichtliche Überlegungen, wenn ich Überlegungen älterer Autoren, etwa Aristoteles, Kant, John Stuart Mill oder von wem auch immer hier erwähne, mache ich das stets in systematischer Absicht. Also weil ich denke, dass hier Gedanken entwickelt wurden, die die heutige Diskussion über Gerechtigkeit immer noch befruchten können. Ich habe dann gesagt, dass ich zwei Ausgangsvermutungen habe, mit denen ich in diese Vorlesung und in die Planung der Vorlesung eingestiegen bin. Die eine Vermutung ist, in der Gerechtigkeit geht es nicht nur, aber in einem systematisch vorrangigen Sinne um Fragen gerechter Verteilung, also dessen, was in der mittelalterlichen Tradition Justitia distributiva, verteilende Gerechtigkeit genannt wird. Das heißt nicht, Gerechtigkeit sei nur Verteilungsgerechtigkeit, aber doch, dass die Verteilungsgerechtigkeit einen systematischen Vorrang hat und ein großer Teil der heute gerechtigkeitstheoretisch geführten Diskussionen dreht sich auch im engeren oder weiteren Sinne um Fragen gerechter Verteilung. Das Zweite ist, dass ich die Vermutung habe, dass Gerechtigkeit in einer inneren begrifflichen Beziehung zur Gleichheit steht. Ich will also der Vermutung nachgehen, dass wenn wir von Gerechtigkeit reden, wir immer in irgendeinem nicht kontingenten, nicht zufälligen Sinne dabei irgendeine Art von Gleichheit meinen. Eine Überlegung, die übrigens so auch schon ein Klassiker unseres Gerechtigkeitsdenkens, nämlich Aristoteles, formuliert hat, auch wenn er unter Gleichheit teilweise etwas anderes verstand als wir heute wahrscheinlich. Also das sind die beiden Ausgangsvermutungen. Und um denen nun nachgehen zu können, werde ich diese Vorlesung mit einem etwas ausführlicheren begrifflichen Teil beginnen. Ich will Überlegungen anstellen darüber, was der Begriff der Gerechtigkeit bedeutet, und damit habe ich in der letzten Woche auch bereits angefangen. Ich will dann auf dieser Basis begrifflicher Vorüberlegungen einsteigen mit einer Art Rückblick auf die neuere gerechtigkeitstheoretische Diskussion, an der am Anfang John Rawls Theorie der Gerechtigkeit stand. Diese Theorie ist einfach grundlegend für das neu erwachte Interesse am Thema der Gerechtigkeit in der heutigen politischen Philosophie. Ich will einige Diskussionen vor allen Dingen wiederum unter dem systematischen Gesichtspunkt der Gleichheit nachzeichnen. Es gibt einige Kontroversen hier, wie man Gleichheit verstehen muss und inwiefern Gleichheit überhaupt wichtig ist. Und das Ganze soll im Schlussteil der Vorlesung einmünden in Fragen transnationaler oder grenzüberschreitender oder globaler Gerechtigkeit. Hier gibt es in der gegenwärtigen Diskussion wahrscheinlich die meisten Neuerscheinungen und die größte Unklarheit darüber, was die Gerechtigkeitstheorie mit Blick auf globale oder trans- oder internationale Beziehungen eigentlich zu sagen hat. Und da möchte ich wiederum einen ersten Einblick in die Diskussionen geben. Ich werde versuchen, alles, was ich darstelle, fair darzustellen. Ich werde aber nicht versuchen, mich selber mit den Überzeugungen, die ich habe, sofern ich welche habe, zu verstecken. Also ich werde Ihnen durchaus Dinge präsentieren, für die ich sozusagen nur in erster Person einstehen kann, die nicht in irgendeiner Weise von allen akzeptiertes Basiswissen oder so etwas sind. So etwas wie ein allgemein akzeptiertes Basiswissen ist in der Theorie ja ohnehin eher die Ausnahme als die Regel. So, das jetzt nochmal grob zum Rahmen. Gibt es von Seiten derjenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, dazu Fragen? Jein. Wenn ich einen Text habe oder mehrere Texte habe, von denen ich denke, sie sind sehr einschlägig für etwas, was ich hier sage, und dienen zur Vertiefung, würde ich sie auf Blackboard stellen lassen. Aber es gibt keinen Reader und es gibt keine Textsammlung, die ich jetzt da auf Blackboard stelle. Aber ich werde Ihnen Texte, die ich für geeignet halte, in Blackboard stellen. Und falls jemand von Ihnen, das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, auch schon angeboten, eine Idee hat, welcher Text auf Blackboard stehen sollte, dann fragen Sie Frau Engwicht. Nina Engwicht ist meine studentische Hilfskraft, die den technischen Support für diese Vorlesung macht. Und Frau Engwicht wird dann in Absprache mit mir das auf Blackboard stellen. Ja, also Sie können gerne auch Ihre Vorschläge da einbringen. Okay. Gut, ich will jetzt in der gebotenen Kürze erinnern an das, was ich letzte Woche gemacht habe. Und für die, die jetzt neu sind, ist es natürlich das erste Mal. Ich hatte in der ersten Vorlesung letzte Woche ein paar Behauptungen über die Bedeutung von Gerechtigkeit angestellt. Dabei ist mir wichtig, dass Sie im Kopf haben, dass es sich hier noch nicht um substanzielle Aussagen darüber handelt, was denn wahrhaftig gerecht ist, sondern dass es sich um dem Anspruch nach normativ neutrale Behauptungen darüber handelt, was wir damit meinen, dass wir etwas gerecht oder ungerecht nennen. Die Annahme ist, es gibt sehr viele verschiedene substanzielle, inhaltliche Vorstellungen davon, was gerecht ist. Im Gebiet der Verteilungsfragen, der Strafe, der Austauschbeziehungen und so weiter. Aber alle diese verschiedenen, konkurrierenden, sich widersprechenden Vorstellungen davon, was gerecht sei, bewegen sich in ein und demselben begrifflichen Rahmen. Und dieser Rahmen ist es, der mich jetzt fürs Erste beschäftigt. Das heißt, der Anspruch ist, es gibt einen begrifflichen Rahmen, der begrenzt, was sinnvollerweise mit der Behauptung, etwas sei gerecht oder ungerecht gemeint sein kann. Ich rede also über den Begriff der Gerechtigkeit. Und deswegen sollten Sie sich an dieser Stelle noch nicht wundern, dass die Sache anscheinend normativ noch recht wenig oder gar nichts Bestimmtes hergibt. Das ist in diesem Fall zunächst einmal auch gar nicht beansprucht. Nun hatte ich erstens behauptet, es gibt eine Grundformel von Gerechtigkeit, die man sehr kurz auf den Nenner bringen kann, suum cuique, oder zu Deutsch jedem das Seine. Und das kann man etwas ausführlicher so formulieren. Gerechtigkeit heißt, dass man versucht, jedem und jeder das zu geben, was ihm oder ihr zukommt. Jedem das ihm Zukommende. Das wäre also eine erste begriffliche Bestimmung, was Gerechtigkeit sei. Darin ist enthalten, dass Gerechtigkeit heißt, dass wir auf verschiedene Fälle sachliche Standards anwenden. Oder anders gesprochen, dass wir uns auf dem Gebiet von Regeln, von allgemein formulierbaren, formal allgemeinen Regeln bewegen. Solche Regeln sind zum Beispiel jedem nach seinen Bedürfnissen oder jeder nach ihrer Leistung oder so etwas. Und Gerechtigkeit heißt dann im nächsten Schritt, dass man solche allgemein formulierbaren Regeln ohne Ansehen der Person anwendet. Das Bild, das hier sinnfällig ist, dass diesen Gedanken des Urteilens ohne Ansehen der Person sinnfällig macht, ist das Bild der Figur Justitia, die Sie vielleicht kennen, eine Allegorie für Gerechtigkeit, und die Justitia hat eine Binde vor den Augen. Und mit dieser Binde vor den Augen wird symbolisiert, dass die Justitia sich eben nicht davon ablenken lassen darf, über wen sie urteilt, ob ihr das Gesicht gefällt oder missfällt, sondern sie soll sich einfach daran halten, was der Sache nach auf dem Spiel steht. Also zum Beispiel steht auf dem Spiel, ob zwei Personen unterschiedlich viel geleistet haben, geleistet etwa im Sinne von erbrachten Arbeitsstunden, und ob sie dann in genauem Verhältnis zur Ungleichheit ihrer Arbeitsleistung auch ungleich entlohnt werden sollen. Das wäre so eine Frage. Und in diesem Sinne kann man dann auch sagen, und das hat als erster, denke ich, Aristoteles so formuliert, Gerechtigkeit heißt Gleiches gleich behandeln. Das aber heißt zunächst eben nichts anderes als, dass ich mich in meinen Urteilen nicht von meiner Willkür leiten lasse, und willkürlich wäre eben zum Beispiel, dass ich nach Sympathie oder Antipathie urteile, also Leute, die mir freundlich sind, besser behandle als solche, die mir unfreundlich sind oder so etwas, wenn es auf Freundlichkeit nicht ankommt, sondern dass ich unparteiisch, ohne Ansehen der Personen urteile, dass ich also Regeln regelgerecht anwende. Und Gleichbehandeln heißt dann einfach, wenn die Regel sagt, es kommt zum Beispiel auf die Arbeitsstunden an, die jemand eingebracht hat, dann muss ich zwei Leute, die gleich viel Arbeit eingebracht haben, auch gleich entlohnen. Alles andere wäre nämlich willkürlich. Und Gerechtigkeit, das wäre eine weitere begriffliche Behauptung, ist ein Gegenbegriff zur Willkür. Also Sie werden immer, wenn Sie sagen, das war willkürlich, eine willkürliche Unterscheidung, damit automatisch auch sagen, das war nicht gerecht. Wer gerecht urteilen will, will Willkür ausschließen. So. Nächster Schritt. Man kann unter den Normen oder Regeln oder Grundsätzen, die man ohne Ansehen der Personen anwenden soll, unterscheiden zwischen solchen, die sachlich gerechtfertigt sind, und solchen, die sachlich nicht gerechtfertigt sind. Sie können ohne Ansehen der Personen zum Beispiel den Grundsatz anwenden, erschlage alle Brillenträger. Und wir sind nun hoffentlich alle einig, dass erschlage alle Brillenträger keine gerechte Norm sein kann, sondern eine substanziell schlechte Norm ist. Daraus folgt, mit Gerechtigkeit geht automatisch der weitere Anspruch einher, dass die Normen, die wir unparteiisch anwenden sollen, substanziell richtige oder gerechte Normen sind und nicht selber als Normen willkürlich oder defekt sind. Also kann man sagen, gerecht sein wollen heißt, sich bemühen, willkürfrei gerechtfertigte Normen frei von Willkür anzuwenden. Das gehört zusammen. Also nur wenn Sie erstens eine unparteiische Orientierung an Normen haben und dann zweitens eine willkürfreie Vertretbarkeit der Normen selbst. Und was das heißt, darüber werde ich dann noch viel, viel mehr sagen im Fortgang dieser Vorlesung. Hier geht es mir erstmal nur um den formalen Gedanken. Eine willkürfreie Rechtfertigbarkeit oder Akzeptierbarkeit der Regeln selbst. Wenn Sie diese beiden Dinge zusammen haben, haben Sie in einem formalen Sinne das, was mit Gerechtigkeit, so meine ich, gemeint ist. Das sind jetzt die beiden Punkte, die mir zunächst einmal zum Begriff der Gerechtigkeit wesentlich scheinen. Und ich bin dann noch auf eine weitere Teilfrage eingegangen, nämlich, jetzt kannst du die Folie wechseln, Nina, auf die Frage, worauf, auf welche Gegenstände wir eigentlich Gerechtigkeitsurteile anwenden. Wir sagen, dass Handlungen gerecht sein können oder ungerecht. Wir sagen, dass Normen gerecht oder ungerecht sein können. Das ging aus dem, was ich eben noch mal zusammenfassend gesagt hatte, hervor. Ich will jetzt zwei große Gegenstandsbereiche noch zusätzlich unterscheiden, die in der Geschichte des Gerechtigkeitsdenkens eine Rolle gespielt haben. Und zwar, wenn man es sehr grob nimmt, in einer gewissen geschichtlichen Reihenfolge. Klassisch, das heißt in der Antike, bei Aristoteles, bei Platon und anderen, auch Cicero, also auch in der römischen Antike, und dann auch im christlich geprägten Mittelalter, war der wichtigste oder zentrale Gegenstand von Gerechtigkeitsurteilen der Mensch und seine charakterlichen Eigenschaften oder Grundhaltungen. Und das nennt man auch die Tugenden. Gerechtigkeit war also klassisch gesprochen eine Tugend des Menschen. Man fragte also bei Gerechtigkeit in erster Linie, was bedeutet es oder wie wäre es, wenn ein Mensch ein gerechter Mensch wäre? Was gehört dazu? Wie muss dieser Mensch beschaffen sein? Wie muss er urteilen? Wie muss er handeln? Wie muss sein Charakter aussehen? Und der zweite große Bereich von Gerechtigkeitsurteilen sind dann gesellschaftliche Ordnungen, Verhältnisse, Strukturen oder Institutionen. Also etwa die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit eines politischen Systems oder der weltwirtschaftlichen Verteilungs- und Austauschverhältnisse oder der Zustände in einem bestimmten Stadtviertel mit sehr ungleicher Verteilung von Reichtum und Macht oder der Beziehung zwischen Geschlechtern oder was immer. Also das würde ich sagen, ist ein zweiter großer Bereich, über den wir Gerechtigkeitsurteile treffen. Und eingestiegen war ich nun mit Überlegungen, was es heißen kann, die Gerechtigkeit als eine Tugend zu verstehen. Und da will ich jetzt weitermachen. Aristoteles hat im fünften Buch der Nikomachischen Ethik, das hier das einschlägige Buch sozusagen ist, gesagt, der gerechte Mensch ist ein Mensch, der sozusagen die Liebe zur Gerechtigkeit zu einem stabilen und bestimmenden Teil seines Charakters gemacht hat. Ja. Also zunächst ist jedem nach seinen Bedürfnissen ein substanzieller Vorschlag, wie man das formale Gerüst der Gerechtigkeit ausfüllen kann. Ne? Also es ist nicht selbst eine formale Bestimmung, sondern es ist eine im Rahmen der formalen Bestimmung stehende Ausfüllung. Also man kann sagen, für die Gerechtigkeit sollte die Unterschiedlichkeit menschlicher Bedürfnisse das Maß abgeben, nachdem wir Menschen gleich oder ungleich behandeln. Ja? Das ist ein substanzieller Vorschlag. Das kann also jetzt auf der Stufe, auf der wir jetzt sind, nur Beispielcharakter haben. Und jetzt sagen Sie, jedem nach seinen Bedürfnissen ist als Grundsatz zu wenig bestimmt. Es ist zu vage, zu offen, was das heißt. Gut, daraus würde folgen, dass man einen Gerechtigkeitsgrundsatz, um ihn willkürfrei handhaben zu können, hinreichend spezifizieren muss. Man muss also etwas mehr darüber sagen, wie man Bedürfnisse erkennt, was das ist und so. Und nur in Klammern. Das ist natürlich bei Marx ein Riesenproblem, aber Klammer zu. Das ändert jetzt aber noch nichts, glaube ich, am formalen Status solcher Vorschläge. Gesetzt den Fall, dass man einen substanziell gemeinten Grundsatz der Gerechtigkeit hinreichend konkretisieren kann, sodass die Menschen auch wissen, woran sie seine Erfüllung oder Nichterfüllung erkennen können, kommt es als Gerechtigkeitsgrundsatz in Frage. Und da Ausdrücke wie Bedürfnis oder auch Leistung oder Verdienst notorisch vage sind, gibt es dann sehr viel Detail-Auseinandersetzung darüber, was das genau heißt. Gut, zurück zu Aristoteles. Da gibt es auch genug Unklarheit, aber ich will zunächst nochmal die Grundgedanken seiner Tugendkonzeption der Gerechtigkeit verständlich machen. Aristoteles sagt, die Gerechtigkeit gehört zu den praktischen Tugenden. Das sind Tugenden, die wir erwerben. Also Tugenden sind lobenswerte Charaktereigenschaften. Charaktereigenschaften, die ein Mensch sich erwirbt und die ihn dazu disponieren, in einer zuverlässigen Art und Weise etwas zu tun, was für ihn selbst oder andere gut ist. Und nun ist für diese praktischen Tugenden, wie Aristoteles sie versteht, kennzeichnend, dass wir sie unter Bedingungen der Wandelbarkeit unserer Lebensumstände gebrauchen müssen. Aristoteles sagt, wenn wir über Gerechtigkeit urteilen, müssen wir immer mit einem hohen Maß an, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, an Wahrheit rechnen. Und die einzige Möglichkeit, mit dieser Wahrheit zu Rande zu kommen, besteht darin, dass wir unsere Urteilskraft gebrauchen, dass wir eine Art von praktischer Verständigkeit an den Tag legen und eben imstande sind zu erkennen, okay, wenn wir jetzt gerecht sein wollen, kommt es in einer Situation wie dieser darauf an und darauf nicht an. Und diese Fähigkeit, unter niemals gänzlich verregelbaren, niemals gänzlich absehbaren Umständen sich verständig im Sinne des Guten zu orientieren, dafür hat Aristoteles auch den Ausdruck der Phronesis, was man ungefähr mit praktischer Verständigkeit übersetzen kann. Also der gerechte Mensch ist ein Phronimos, ist ein praktisch verständiger Mensch. Ein Beispiel, Sie haben meinetwegen die Idee der Entlohnung nach Leistung. Und jetzt haben Sie zwei Fälle. Erster Fall, hier haben Sie eine Sekretärin und dort haben Sie einen Kohlenschlepper. Nehmen wir an, beide arbeiten 8 Stunden. Wie vergleichen Sie jetzt, was ein Kohlenschlepper leistet, mit dem, was eine Sekretärin leistet? Hier sind natürlich unendlich viele mögliche Vergleichsgesichtspunkte im Spiel. Also Verantwortungsbewusstsein, Ausbildungsgrad, der eine Rolle spielt, Schmutzigkeit der Arbeit, gesundheitliche Risiken und. Sie können das endlos verlängern, wenn Sie möchten. Und jetzt ist ein Teil des Gedankens von Aristoteles, so meine ich, dass er sagt, wir werden hier versuchen können, die Dinge durch Regeln genauer zu fassen, aber diese Regeln kommen notwendigerweise an ein Ende. Und dann sind wir an einem Punkt angelangt, an dem man einfach sagen muss, okay, ich muss jetzt in eigener Verantwortung sagen können, das scheinen mir jetzt für die Beurteilung der Vergleichbarkeit der Leistungen des Kohlenschleppers und der Sekretärin erhebliche Gesichtspunkte zu sein und jene scheinen mir unerhebliche zu sein. Aristoteles sagt also, wenn wir in solchen Fragen ad infinitum Kriterien oder Regeln verlangen, an die wir uns halten können, kommen wir nie zum Ziel. Und deswegen ist Urteilskraft, wie das heißt bei Kant, bei Hannah Arendt und anderen, oder eben Phronesis, also das Vermögen, Urteilskraft an den Tag zu legen, für die Gerechtigkeit unabdingbar. Ja, ich lasse es mal bei diesem einen Beispiel, das die Sache vielleicht einigermaßen sinnfällig macht. Ein weiterer Punkt, der damit eng zusammenhängt, ist der, dass Aristoteles sagt, die Tugend der Gerechtigkeit kann man auch dadurch zu Schanden reiten, dass man sie gewissermaßen rigide, nur ihrem Wortlaut nach befolgt. Also angenommen, sie hätten eine Regel und sie befolgen diese Regel stur dem Wortlaut nach. Und nun führt diese Regel aber in einem bestimmten Fall zu einer offensichtlich der Sache nach absurden oder ungerechten Konsequenz. Dann, sagt Aristoteles, sollten wir zusätzlich erwarten, dass das Urteil, das jemand trifft, nicht nur Recht ist im Sinne eines geschriebenen oder gesprochenen oder überlieferten Rechts oder einer Norm, sondern es soll auch billig sein. Recht und billig, eine Ausdrucksweise, die wir bis heute ja verwenden. Und mit Billigkeit meint Aristoteles, dass es im Sinne der Gerechtigkeit geboten sein kann, dass man vom Wortlaut einer Gesetzesregel abweicht, wenn dies gewissermaßen dem Geist dieser Regel besser entspricht als der Wortlaut selbst. Und auch damit, also mit der Einführung der Figur der Billigkeit, will Aristoteles eben uns darauf aufmerksam machen, dass wir es, wenn wir Gerechtigkeitsregeln formulieren, mit unabsehbar verschiedenen Fällen zu tun haben. Und dass wir also in Ansehung neuer Fälle auch neu urteilen müssen und nicht darum herumkommen, auch dann gegebenenfalls zu prüfen, ob wirklich der Wortlaut der Regel ihrem Sinn und Zweck am besten entspricht oder man davon abweicht. Sie kennen vielleicht die klassische Geschichte von den zwei Frauen, die beanspruchen, die wahre Mutter eines Kindes zu sein. Das Kind ist sozusagen zwischen diesen Müttern umstritten und dann haben Brecht im kaukasischen Kreidekreis und andere eben gesagt, okay, dann gibt es diese Figur des Richters, der sagt, wenn sich die beiden Mütter nicht einigen können, die beiden angeblichen Mütter, dann nehmen wir das Kind, reißen es in zwei Stücke und geben jeder eins so. Und diejenige Frau, die dann eben aufgesprungen ist, aufgeschrien hat und gesagt hat, das könnt ihr nicht machen, ihr könnt doch nicht das Kind zerreißen, der hat der Richter dann das Kind zugesprochen, weil sie sich gewissermaßen mütterlich gezeigt hat. Ja? Und das könnte man jetzt so als ein Durchspielen dieser Idee, dass die Gerechtigkeit verlangt, recht und billig zu urteilen, verstehen. Gut, ich würde daran gerne kurz einen Exkurs anschließen, weil es eine gewisse Verwandtschaft, wie ich finde, eine interessante Verwandtschaft gibt zwischen dem, was Aristoteles über Billigkeit sagt und über die Unmöglichkeit, allein anhand von Regeln gerecht zu sein, und dem, was in einer viel neueren philosophischen Strömung, nämlich dem sogenannten Dekonstruktivismus, über Gerechtigkeit behauptet wird. Und der wichtigste Vertreter des Dekonstruktivismus ist der vor einigen Jahren verstorbene Franzose Jacques Derrida. Ich kann nur nicht behaupten, dass ich zu Derrida ein besonders gutes Verstehensverhältnis hätte. Also ich habe nur den Eindruck, es gibt bei ihm eine Überlegung zur Gerechtigkeit, die in gewissem Sinne etwas radikalisiert, was bereits Aristoteles erkannt hat. Nämlich, dass, wenn wir Gerechtigkeit gleichsetzen mit einer Menge von Regeln und Kriterien, wir dann in unlösbare Probleme hineinlaufen. Die Gerechtigkeit, so war Derridas ausdrucksweise dann, ist gewissermaßen nie greifbar, sie ist immer im Kommen oder sie ist eine notwendig antinomische, also in Widersprüche mündende Sache und so weiter. Und ich will ganz kurz dazu ein paar Worte sagen, weil mir das auch zu begrifflichen Behauptungen über Gerechtigkeit zu gehören scheint. Stellen Sie sich vor, um Derridas Gedanken verständlich zu finden, jemand trifft ein Urteil über Sie. Nehmen wir an, Sie hätten in der OSI-Bibliothek, was ich jetzt niemandem unterstellen will, ist nur ein Beispiel, Sie hätten in der OSI-Bibliothek ein Buch geklaut. Und jemand hat Sie dabei erwischt. Und jetzt würde derjenige sagen, Sie sind eine Diebin. Sie haben dieses Buch gestohlen. Haben versucht, es zu stehlen. Jetzt könnte man darauf erwidern, dass diese Art von Urteilen einfach schon deswegen eine Ungerechtigkeit darstellen, weil damit in einer verallgemeinernden Art und Weise, nämlich unter der Verwendung des Begriffs Diebin, etwas über ein menschliches Gegenüber gesagt wurde, das aber als menschliches Gegenüber in keiner verallgemeinernden Aussage, die wir über ihn aufgrund von Erfahrung treffen mögen, sich erschöpft. Jeder von uns ist gewissermaßen, so ungefähr ist der Gedanke, denke ich, über diese Arten von Möglichkeiten, ihn verallgemeinern zu charakterisieren, immer schon hinaus. Warum ist das so? Nun, man könnte ja sagen, indem Sie mich darauf festnageln, jene Diebin zu sein, nageln Sie mich auf etwas fest, was Sie auf der Basis einer Beobachtung über mich meinen, sagen zu können. Nun bin ich aber als Mensch ja auch in der Lage, im Prinzip in jedem Moment meines Lebens etwas Neues und etwas anderes zu tun. Also mich in einer anderen Weise zu zeigen, als ich es in diesem Moment, als Sie mich beim Diebstahl ertappt haben, getan habe. Man könnte jetzt sagen, wenn man einen Hang ins Religiöse vielleicht hat, ein Mensch ist unergründlich. Und diese Unergründlichkeit kann man sich systematisch damit verständlich machen, dass wir alle unser Leben führen, also nicht nur eine Menge von zuschreibbaren Eigenschaften sind, sondern dass wir unser Leben führen und dass wir dies immer in Spielräumen tun, in denen wir uns entscheiden müssen und in denen wir uns um etwas bemühen müssen. Und dieses sich entscheiden und sich bemühen müssen endet nicht, solange unser selbstbewusstes Leben nicht endet. Solange wir also als Person unser Leben führen, sind wir imstande, uns auch zu korrigieren. Und nun scheint mir der Grundgedanke von Derridas Dekonstruktion unseres Gerechtigkeitsdenkens eben zu sein, dass die Gerechtigkeit darauf angelegt ist, in verallgemeinernder Weise über Menschen zu urteilen. Und dass genau diese verallgemeinernden Urteile über Menschen aber notwendigerweise der Gerechtigkeit zuwiderlaufen, weil sie der Versuch sind, uns in unserer Unergründlichkeit gerecht zu werden, das eben geht nicht. Also sie können sozusagen immer nur Urteile sein auf der Basis vergangener Erfahrungen, aber sie können einem Menschen in seiner Einzigkeit als eine Person, die ihr Leben führt und die gewissermaßen imstande ist, etwas Neues hervorzubringen, den Kurs ihres Lebens zu korrigieren, niemals gerecht werden. Und okay, diese Überlegung Derridas, die wiederum, so denke ich, auf die Ethik von Immanuel Levinas zurückgehen, haben damit zu tun, dass Derrida zunächst einmal, glaube ich, einen bei Aristoteles angelegten Gedanken aufgreift, nämlich den Gedanken, dass wir, wenn wir über Gerechtigkeit reden, nicht umhinkommen zu verallgemeinern. Und dass wir genau dadurch, dass wir verallgemeinern, aber auch den jeweils einzigartigen Aspekten einer Person oder auch einer Situation gerade nicht gerecht werden können. Das Verallgemeinernde ist ja gewissermaßen das, was über die Einzigartigkeit aller Fälle und Situationen notwendigerweise hinweggleitet. Und sie also insofern nicht erfassen kann. Und nun ist eben der Gedanke, dass darin eine Gewaltsamkeit liegt. Weil wenn man mich charakterisiert als Mann, als Hochschullehrer, als Dieb, als Angeber, als Schlüssellochgucker, als Voyeur, als was auch immer, ich dies immer in gewissem Sinne akzeptieren muss, sofern es sich nämlich um zutreffende, erfahrungsbezogene Beschreibungen handelt und zurückweisen darf, sofern es sich nämlich um Versuche geht, mich festzulegen. Und wenn ich nun ein wesentlich nicht festgestelltes Tier bin, dann ist eben jede derartige Festlegung zugleich auch eine Ungerechtigkeit. Also mir scheint, das ist ein riesengroßer Bereich im Übrigen von Überlegungen zur Gerechtigkeit, die sich so ähnlich nicht nur bei Derrida finden, sondern beispielsweise auch in der kritischen Theorie von Theodor Adorno und vorher bereits bei Walter Benjamin und anderen und eben auch bei einem eher religiös orientierten Denker wie Levinas. Was hier jeweils, glaube ich, dahinter steht, ist die Vorstellung, Gerechtigkeit würde bedeuten, dass man jedem einzelnen Menschen in seiner Einzigkeit gerecht zu werden versucht. Wir sagen ja manchmal auch, wenn wir das Wort Gerechtigkeit gebrauchen, wir meinen damit, wir wollen einer Sache oder einem Gegenstand gerecht werden. Wir wollen ihn nicht falsch, sondern eben fair und zutreffend charakterisieren. Und nun scheint mir, ist Derridas Überzeugung, dass dieser Versuch bei der Gerechtigkeit notwendigerweise paradox ist. Denn eben mit dem Versuch, jemandem gerecht zu werden, kann man ihm nicht mehr gerecht werden. Denn das eben führt uns in diese Verallgemeinerungszwänge hinein, denen sich der einzelne Mensch gerade entzieht. Okay. Also ich denke, aus den angedeuteten Gründen, das sind Überlegungen, die sich der Sache nach an das, was Aristoteles über Billigkeit gesagt hat, anschließen lassen. Ich meine aber auch, dass es in einem gewissen Sinne weit über alles hinaus segelt, was Aristoteles gemeint hat. Aristoteles, so denke ich, hat sich Situationen vorgestellt, wie eben zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung. Und in einer Gerichtsverhandlung hat er nun gesagt, kommt es darauf an, dass ein verständiger Richter eben nicht nur den Text des Gesetzes, wenn es denn einen gibt, vor Augen hat, sondern auch die Besonderheiten des Falles und in Ansehung der Besonderheiten des Falles noch einmal überprüfen muss, ob der Text des Gesetzes hier wirklich in allen Punkten einschlägig ist. Das ist mit Billigkeit gemeint. Was aber natürlich bei dem praktischen Problemfeld einer Gerichtsverhandlung überhaupt nicht zur Debatte steht und auch nicht zur Debatte stehen sollte, ist, dass man einem ganz bestimmten Menschen in seiner unergründlichen Einzigkeit gerecht wird. Sondern es geht eben darum, dass man bestimmte Urteile allgemeiner Art auf besondere Fälle anwendet. Und dabei soll man eine Art Sensibilität für die Besonderheit der Fälle und der Personen, mit denen man es zu tun hat, an den Tag legen. Aber man soll nicht das wahrscheinlich tatsächlich paradoxe Unterfangen beginnen, dass man dem Angeklagten oder sonst einem Menschen in seiner unergründlichen Einzigkeit gerecht werden soll. Also so viel vielleicht im Zuge eines Exkurses über diese Überlegungen, die alle damit zu tun haben, dass die Gerechtigkeit die Sprache der Verallgemeinerung und der Regeln spricht, aber mit der Sprache der Verallgemeinerung und der Regeln immer auch in größerem oder geringerem Maße eine Verfehlung von etwas für die Gerechtigkeit Erheblichem einhergeht. Nämlich eben der Aspekte einer Situation, eines Falles, eines Gegenübers, die sich eben in dieser allgemeinen Sprache nicht einfangen lassen. So, haben Sie dazu Kommentare oder Fragen? Ja, auch dazu? Ich meine, man kann ja auch etwa sagen, gut, die pragmatischen Erfordernisse einer Gerichtsverhandlung sind eine Sache, aber das, was wir wahrhaft mit Gerechtigkeit meinen, ist eine andere Sache. Und man könnte sich ja jetzt sagen, hinter einem Diebstahl steht eine jeweils individuelle Biografie. Und diese Biografie führt in Tiefen oder Untiefen der Einzigkeit eines Menschen, seiner Vorgeschichte, seiner Lebensumstände hinein, die, wenn ich natürlich jetzt ein sehr emphatisches Verständnis von gerechtem Urteilen habe, alle zu berücksichtigen sind. Ja? Also ich müsste sagen, gut, dieser Mensch hatte eben die und die Seelennöte, die und die Erfahrungen haben ihn geprägt, das und das hat er befüllt und so weiter und so fort. Und wie wir es drehen und wenden, in einem pragmatischen Kontext wie einer Gerichtsverhandlung kann nur ein schmaler Ausschnitt dieser Dinge wirklich zur Sprache kommen. Und jetzt könnte man sagen, mit der Gerechtigkeit erheben wir aber den Geltungsanspruch einer umfassenden, fairen Beurteilung und Gewichtung aller relevanten Umstände. Und bereits damit sind wir dann gewissermaßen in der von Derrida gemeinten Paradoxie. Also so ungefähr. Also ich will sofort hinzufügen, dass ich auch davon überzeugt bin, dass aus genau diesem Grund der praktisch-politische oder auch praktisch-juristische Stellenwert der Entdeckung Derridas extrem begrenzt ist. Also er sagt uns sozusagen etwas darüber, warum wir im Namen der Gerechtigkeit gegen alle möglichen Verallgemeinerungen immer protestieren können. Aber er sagt uns nichts darüber, wie wir gewissermaßen produktiv da rauskommen. Weil dafür ist die Behauptung von einer viel zu grundlegenden und allgemeinen Natur. Also das würde ich sofort zugeben und hinzufügen. Okay. Nun sagen Tugendethiker, glaube ich, zu Recht, wir brauchen offensichtlich, wenn wir Gerechtigkeit üben wollen, nicht nur Regeln, wir brauchen auch gerechte Menschen. Und gerechte Menschen erkennen wir daran, dass sie eben auch und gerade da, wo uns die Regeln nicht weiterhelfen, sagen, was denn gerecht sein könnte. Und das scheint mir richtig. Mir scheint allerdings auch umgekehrt richtig, dass wir uns keine Gerechtigkeit vorstellen können ohne gerechte Regeln oder Grundsätze. Zur Gerechtigkeit gehört, und ich denke, das war auch schon die Überzeugung von Aristoteles, gehört irreduzibel beides. Menschen, die Gerechtigkeit so zu einem Teil ihres Charakters gemacht haben, dass sie in verschiedenen Situationen, auch wo sie die Regeln nicht weiter anleiten, im Sinne der Gerechtigkeit urteilen und handeln können. Und das ist gewissermaßen das, worauf die Tugendkonzeption der Gerechtigkeit das Augenmerk legt. Aber andererseits auch Regeln, aus denen hervorgeht, was gerecht ist. Also eben zum Beispiel Regeln wie behandle Menschen nach ihrem Verdienst, behandle sie nach ihrer Bedürftigkeit oder was auch immer. Und das bedeutet auch, dass wir zwischen zwei Arten von Urteilen unterscheiden müssen. Einem Urteil über einen Menschen und seinen Charakter und einem Urteil darüber, wie ein Mensch geurteilt oder gehandelt hat. Ich kann sagen, Anna ist ein gerechter Mensch. Das ist ein Urteil, mit dem ich verallgemeinernd etwas über meine Erfahrung mit Annas Gerechtigkeitsneigung mitteile. Sie hat einfach in ganz vielen Situationen, wo Gerechtigkeit auf dem Spiel stand, offensichtlich mit viel Sinn für den Kontext gerechtigkeitssensibel geurteilt. Und trotzdem ist es natürlich möglich, dass Anna in einem bestimmten Falle ungerecht urteilt. Nicht, weil sie dies will, sondern weil sie sich zum Beispiel in einem gerechtigkeitserheblichen Punkt einfach irrt, weil sie bestimmte Umstände nicht erkennen konnte oder weil sie in bestimmten Vorurteilen ihrer Zeit befangen war. Einfaches Beispiel. Aristoteles selber war der Überzeugung, es gäbe geborene Sklaven. Manche Menschen sind sozusagen aufgrund ihrer Konstitution, ihrer Verfassung nicht dazu imstande, ihr Leben selbst zu führen. Sie sind dazu da, von anderen geführt zu werden. Das ist eines dieser Urteile, die wir heute substanziell ganz sicher falsch finden, weil wir ausgehen von der Überzeugung einer menschenrechtlichen Gleichheit aller. Trotzdem war es zu Aristoteles Zeiten wahrscheinlich doch möglich, dass man an geborene Sklaven glaubte, und zwar gewissermaßen aus einem allgemein geteilten Vorurteil heraus in einer bestimmten Gesellschaft und Zeit, und trotzdem ein mit bestem Wissen und Gewissen an der Gerechtigkeit orientierter und in diesem Sinne gerechter Mensch sein konnte. Denn die Alternative wäre, man würde das, den Ehrentitel ein Mensch sei ein gerechter Mensch für diejenigen Menschen vorbehalten, die absolut unfehlbar wären in allen Urteilen der Gerechtigkeit. Und das scheint mir einfach unsinnig. Einfach weil wir nie, zu keinem Zeitpunkt definitiv sicher sein können, was nun gerecht oder nicht gerecht ist, außer vielleicht in sehr einfachen, sehr grundlegenden Fragen. Also kurz, ich denke, zur Gerechtigkeit gehört die Verankerung des Gerechtseinwollens im Charakter von Menschen, also das, was die Gerechtigkeit als Tugend ausmacht. Und zur Gerechtigkeit gehören Grundsätze oder Regeln, also Normen, aus denen hervorgeht, was gerecht ist. Und die Verwirklichung oder die Wirklichkeit von Gerechtigkeit ergibt sich gewissermaßen immer im Zusammenspiel aus gerechten Menschen und gerechten Normen. Wenn man eines aufs andere reduzieren oder eines fürs andere wegstreichen wollte, glaube ich, würde man einen Fehler machen. Ja.
Wir sind anderer Meinung. Wie kann es denn also eine Willkür auf ihrer Sicht willkürfreie Normen geben? Man kann nur diese Ansicht seiner Kinder einsetzen. Wie können wir denn behaupten, dass wir jetzt recht haben? Mit unserem Gerechtigkeitsgesetz. Ich will also damit sagen, ob die Norm gerecht ist, können wir nicht unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit verurteilen, sondern wir was anderes.
Naja. Was Sie jetzt sagen, ist gewissermaßen eine non-kognitivistische Position. Das heißt, Sie sagen, hier gibt es nichts zu erkennen. Hier kann man entscheiden, hier kann man seine Gefühle zum Ausdruck bringen. Aber weiter gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Das kann man anders sehen. Und ich bitte ein bisschen um Verständnis, dass ich diese Frage, wie man über substanzielle Normen der Gerechtigkeit urteilt, noch ein bisschen auch später verschieben will. Also ich würde darauf schon gerne eingehen wollen. Ich denke zunächst einmal, aber das ist jetzt wirklich nur sozusagen eine Behauptung über das Phänomen, über das wir reden, würden doch die meisten von uns vermuten, dass es nicht einfach eine Laune oder eine historische Zufälligkeit ist, dass wir an sowas wie geborene Sklaven nicht mehr glauben, sondern dass das etwas mit einer gewonnenen Einsicht oder mit einem geschichtlichen Lernprozess zu tun hat. Das ist jetzt zunächst mal nur eine Vermutung über das Phänomen. Also ich glaube, wir unterscheiden phänomenal zwischen Geschmacksurteilen und Gerechtigkeitsurteilen. Bei Geschmacksurteilen würden wir sagen, wenn mich das anspricht und ich die Sache genügend geprüft habe, gibt es dazu nichts weiter zu sagen. Während ich glaube, wir bei Gerechtigkeitsurteilen immer mehr beanspruchen als nur, das spricht mich halt an oder so empfinde ich halt oder so sehe ich das, weil ich zufällig ein Kind dieser Zeit und ein Mensch dieses Geschlechts und dieser Hautfarbe und so weiter bin. Das sind alles Dinge, die unser Urteilen über Gerechtigkeit faktisch beeinflussen mögen. Aber ich glaube, wir haben den Anspruch an uns, dass wir unser Gerechtigkeitsurteil nicht davon bestimmen lassen. Also jetzt nur als Behauptung in den Raum gestellt. Ich will, wie gesagt, später noch ein bisschen was darüber sagen, inwiefern oder bis wohin man vielleicht doch mit Begründungsversuchen bei Gerechtigkeit kommen kann. Aber klar ist, es gibt die Position, die Sie jetzt ausgedrückt haben. Es gibt also Non-Kognitivismus in Gerechtigkeitsfragen. Also Non-Kognitivismus deshalb, weil es hier um die Behauptung der Nicht-Erkennbarkeit, Non-Cognoscere, von wahrhaft gerechten Normen geht. Okay. Nun scheint mir, ist das, was ich bis jetzt über die Gerechtigkeit als Tugend gesagt habe, nicht nur deswegen interessant, weil es in der Geschichte des Gerechtigkeitsdenkens lange Zeit das bestimmende Thema war. Ich hatte ja gesagt, ich möchte in dieser Vorlesung nicht primär historisch, sondern systematisch vorgehen. Mich interessiert nicht so sehr die Geschichte als Selbstzweck, sondern mich interessiert das Phänomen und die zu klärenden Probleme. Und ich denke nun, dass auch das heutige Gerechtigkeitsdenken um diese Dimension der Verkörperung der Gerechtigkeit in individuellen Menschen nicht herumkommt. Dass also in gewissem Sinn es tatsächlich richtig ist, den gerechten Menschen als einen systematischen Ausgangspunkt des Gerechtigkeitsdenkens zu nehmen. Und das hat einfach damit zu tun, dass es ja überhaupt keine Gerechtigkeit in der Welt geben könnte ohne Menschen, die ernsthaft bemüht sind, gerecht zu handeln. Und dieser Gedanke, glaube ich, ist nicht spezifisch antik oder mittelalterlich. Er findet sich im neuzeitlichen Denken genauso wieder. Der neuzeitliche Philosoph Immanuel Kant etwa beginnt seine moralphilosophische Hauptschrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten mit der folgenden Behauptung, die ich jetzt nicht wörtlich, das ist bei Kant immer schwierig, aber der Sache nach wiedergeben will. In jeder möglichen Welt, in jeder Welt, die wir uns ausdenken mögen, gibt es nur eine Sache, die in einem uneingeschränkten Sinne als gut gelten darf, und das ist allein der gute Wille. Und mit uneingeschränkt gut meint Kant hier sowas wie moralisch gut. Und damit, glaube ich, hat Kant in einem bestimmten Sinne unwiderlegbar recht. Er sagt damit nämlich, wir können uns vorstellen, dass jemand etwas getan hat, was wir gutheißen. Jemand hat ein Kind gerettet und dieses Kind davor bewahrt zu ertrinken. Das ist eine gute Sache. Und insofern werden wir die Handlung dieses Menschen gutheißen und auch loben. Und trotzdem ist es denkbar, dass dieser Mensch das nur deshalb gemacht hat, weil eine Frau, die daneben stand, ihm besonders gut gefallen hat und er dieser Frau imponieren wollte. Was im Umkehrschluss hieße, wenn die Frau ihm nicht gefallen hätte oder gar nicht da gewesen wäre oder so, dann hätte er das Kind vielleicht nicht gerettet. In diesem Sinne verdient vielleicht die Handlung des Menschen Lob, aber nicht dieser Mensch selbst. Denn für ihn war die Bereitschaft, etwas von der Gerechtigkeit Gebotenes, eine Rettungstat zu tun, abhängig von einem gerechtigkeitsirrelevanten Umstand, nämlich der Anziehungskraft, die diese Frau, also diese Zeugin, auf ihn ausübte. Umgekehrt ist es auch möglich, dass jemand mit den besten Absichten, also mit dem guten Willen, dass das Gebotene zu tun ins Wasser springt, aber das Kind nicht mehr retten kann, weil es bereits zu weit untergegangen ist oder im Sumpf steckt mit einem Bein oder was immer. In diesem Sinne hätte seine Handlung nicht zum Erfolg geführt. Und trotzdem, so ist der Gedanke Kants, können wir diesem Menschen keinen Vorwurf machen. Wir können sagen, was er an den Tag gelegt hat, war eben der gute Wille. Und dieser gute Wille ist etwas ganz anderes als wishful thinking. Der gute Wille ist nichts anderes als die verlässliche Disposition im Sinne des moralisch Richtigen zu handeln. Und in diesem Sinne, glaube ich, kann man den Gedanken verstehen, dass in einem ganz grundlegenden Verständnis von Gerechtigkeit es immer darum geht, dass Menschen im Sinne der Gerechtigkeit gute Menschen sind. Denn ein guter Mensch ist einfach ein Mensch, der in einem verallgemeinernden Sinne die Bereitschaft besitzt, das Gerechte zu tun. Und zwar nicht einfach nur aus irgendwelchen zufälligen Gründen heraus, sondern weil es das Gerechte ist. Also in einem Satz, ein gerechter Mensch hat die Bereitschaft, das Gerechte um der Gerechtigkeit willen zu tun, zu einem bestimmenden Teil seines Wesens oder seines Charakters gemacht. Das meint Kant, glaube ich, mit dem guten Willen. Der gute Wille ist also auch nichts, was sich nur im einzelnen Fall zeigt, sondern der gute Wille ist etwas, was zum Ausdruck bringt, welche Art von Mensch jemand ist. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei einem sehr problematischen, aber ich glaube auch nicht zu umgehenden Punkt angekommen. Moralische Urteile, so würde ich behaupten, haben einen Hang zur Verallgemeinerung. Wenn ich jemanden für das, was er tut oder lässt, moralisch verurteile, dann liegt darin der Tendenz nach ein Urteil über diesen Menschen als solchen. Und der Grenzfall eines solchen Urteils wäre dann, das ist ein schlechter oder ein böser Mensch. glaube, es ist dieser Umstand, dass gewissermaßen moralischem Urteilen ein totalisierender, also verallgemeinernder Zug innewohnt, der die Moral so schwer erträglich macht. Wenn wir moralisch urteilen, dann sind wir gewissermaßen gegen einen anderen aggressiv, also jedenfalls, wenn wir ihn verurteilen, wenn wir uns über ihn entrüsten oder empören, dann sind wir gegen einen anderen aggressiv, und zwar mit Bezug darauf, was für ein Mensch er ist. Und das ist, denke ich, die am tiefsten gehende Art und am umfassendsten seiende Art von Kritik, die wir jemandem entgegenbringen. Das ist nur eine Tendenz, aber ich glaube, dass die Tugendethiker eben genau an diesem Punkt etwas Richtiges erfassen. Wenn ich einzelne Handlungen moralisch beurteile, beurteile ich sie im Hinblick auf den Willen eines Menschen, der in diesen Handlungen zum Ausdruck kommt. Wenn ich den Willen eines Menschen, so wie er in einer einzelnen Handlung zum Ausdruck kommt, moralisch beurteile, beurteile ich sie im Lichte dessen, wie ich diesen Menschen als solchen sehe. Und das eben bedeutet, ich beurteile ihn als Person im Hinblick auf seine Qualitäten als moralisches Gegenüber, als Mitmensch, als Sozialpartner oder was immer. Und in diesem Sinne, denke ich, sind Urteile über Menschen in der Logik des moralischen Urteilens immer enthalten. Und die sozusagen grundlegende Wahrheit der Tugendethik besteht genau darin, dass sie das hervorhebt. Also dass sie sagt, moralische Urteile sind letztlich immer Urteile darüber, wie wir sind. Und zwar nicht als Koch, nicht als Studentin, nicht als politische Wählerin, nicht als menschlicher Kleiderständer, sondern als Mensch. Und das heißt eben in einer verallgemeinernden Art und Weise. Also in diesem Sinne, glaube ich, ist tatsächlich die Tugend das grundlegende Phänomen. Und zwar einfach deswegen, weil wir uns im Bereich normativer moralischer Urteile bewegen, wenn wir über Gerechtigkeit reden. Und das heißt, wir urteilen nicht einfach, dass etwas in der Welt passiert oder nicht passiert. Zum Beispiel, es passiert, dass irgendwo in der Welt Menschen verhungern oder an Malaria verrecken oder so etwas, sondern wir treffen solche Urteile im Hinblick darauf, was Menschen tun oder lassen oder was sie tun oder lassen könnten, damit so etwas passiert oder eben nicht passiert. Und deswegen meine ich, dass systematisch gesehen Betrachtung über die Gerechtigkeit als Tugend am Ausgangspunkt einer jeden Konzeption von Gerechtigkeit stehen müssen. Auch heute. Also das ist keine reine historische Besonderheit, sondern ich denke, es ist eine systematische. Gut, damit ist das Thema natürlich nicht erschöpft und ich will jetzt gleich etwas über einen zweiten großen Bereich sagen, den ich Verwirklichungen der Gerechtigkeit nenne und darunter werde ich dann gerechte Institutionen, Ordnungen, Verhältnisse und so weiter fassen. Aber bevor ich das mache, haben Sie zu diesem Punkt Nachfragen oder Anmerkungen? Und könnte vielleicht jemand das Licht anmachen? Das ist so dämmerig im Raum. Ja. Danke. Ja, das finde ich sowieso, ja. Ja, ich denke, wenn Sie sagen, etwas war eine gerechte Handlung, dann sagen Sie in einer objektivierenden Weise etwas, was unabhängig davon ist, was der Handelnde selber gewusst haben konnte. Wenn Sie dagegen sagen, der Handelnde war ein gerechter Mensch, er hat einen guten Willen gezeigt oder so etwas, sagen Sie etwas Personenbezogenes. Und deswegen meine ich, ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen der Gerechtigkeit von Handlungen und der Gerechtigkeit von Menschen. Ein gerechter Mensch ist dadurch bestimmt, dass er sich bemüht, gerecht zu urteilen und zu handeln. Und zwar nicht nur zufälligerweise, wenn ihm gerade danach ist, sondern als ein Grundmerkmal seines Charakters. Also immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt. Aber er ist deswegen nicht unfehlbar. Und deswegen kann das war vorhin auch mein Punkt, als ich Aristoteles und die Einsicht über Sklaverei referiert habe. Deswegen kann ein Urteil über die Gerechtigkeit eines Menschen nicht an die Bedingung der sachlichen Unfehlbarkeit dieses Menschen geknüpft sein. Während Sie immer sagen können, eine Handlungsweise, die, als sie ausgeführt wurde, von allen Menschen guten Wollens für gerecht gehalten wurde, kann trotzdem tatsächlich ungerecht sein. Vorausgesetzt natürlich, der Non-Kognitivismus hat nicht recht. Also wir können tatsächlich begründet gerechte von ungerechten Handlungen unterscheiden. Ja. Da komme ich gleich zu. Ich würde jetzt ungern darauf detailliert einsteigen. Erstens, weil es Expertenwissen über Kant voraussetzt. Zum anderen, weil ich gleich auf den Aspekt der Ordnung und Institutionen gerade eingehen will. Und da werde ich auch nochmal das, was Sie jetzt der Sache nach schon gesagt haben, nochmal aufgreifen. Aber vielleicht nur eine Behauptung als Erwiderung. Mir scheint, dass grundlegend für die politische Welt bei Kant ein kategorischer Rechtsimperativ ist. Und dieser kategorische Rechtsimperativ, den Naturzustand zu verlassen und einen rechtlich geregelten Ordnungszustand einzugehen, in dem die Freiheit des einen mit der Freiheit jedes anderen gesetzmäßig vereinigt sein kann, ist gegründet im kategorischen Imperativ. Also ist moralisch begründet. Ich denke, dass Kant dieser Ansicht war. Aber er hat noch eine andere Ansicht gehabt, die eher in die Richtung geht, die Sie jetzt andeuten. Und da wollte ich jetzt gleich sowieso etwas zu sagen. Deswegen da wieder die Bitte um Aufschub. Ja.
Aber ja, dann trotzdem irgendwie vorausgesetzt, dass, wenn ich sage, ich treffe den Menschen als solches, nicht als Student oder was auch immer, ich ja trotzdem irgendwie den Wesenskern dann auf einmal wieder sehe, der halt entweder gerecht oder ungerecht ist.
Ja, also der zweite Punkt, der verweist nochmal auf eine Schwierigkeit, die Tugendethik zu verstehen hin, nämlich auf die Frage, was es denn nun heißt, dass etwas zum Teil des Charakters eines Menschen geworden ist. Und ich denke, es gibt eine Zweideutigkeit in unserer Rede von Charakter. Sie können sagen, ein bestimmter Hund hat einen bestimmten Charakter. Sagen wir den Charakter der Kinderfreundlichkeit oder sowas. Und dann sagen Sie einfach etwas empirisch Bestimmendes über diesen Hund. Aber Sie verbinden damit nicht eine im engeren Sinn normative Bewertung. Also Sie würden nicht sagen, der Hund sollte einsehen, dass er zu Kindern wählerischer sein sollte oder so. Sondern Sie stellen einfach fest, der Hund hat diesen Charakter. Und Charakterlehre, die die Tugendethiker im Sinn haben, glaube ich, sollte man anders verstehen. Nämlich so, dass Charaktermerkmale etwas sind, was wir dem Einzelnen normativ zuschreiben können. Und zwar nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir mal psychoanalytisch gesprochen, in der frühen Kindheit, wenn er das erwirbt, sondern sein ganzes Leben hindurch. Also ist gewissermaßen der Charakter des Menschen eine Verallgemeinerung dessen, was dieser Mensch durch beständige Übung aus sich macht. Und in diesem Sinne bleibt er nicht festgelegt, auch wenn er gewissermaßen die Gerechtigkeitsliebe zu seiner zweiten Natur gemacht hat. Also man soll diese Rede von der zweiten Natur des Menschen, die manchmal auch für die Tugenden verwandt wird, nicht naturalistisch verstehen in dem Sinn, dass dann der Mensch genauso wenig anders kann, wie der Hund anders könnte, nicht anders kann, sondern man sollte immer noch sagen, dass wir uns im Bereich des normativ Zuschreibbaren bewegen. Also wo es sinnvoll ist, jemanden zu kritisieren, zu loben, zu tadeln und so weiter. Also das wäre vielleicht hier die Erwiderung. Jetzt war der erste Teil Ihrer Überlegung, glaube ich, der, dass Sie sagen, die Verallgemeinerung, die in Gerechtigkeitsurteilen über einen Menschen liegt, hat den guten Sinn, ihn zur Gerechtigkeit gewissermaßen anzuspornen. Das stimmt natürlich, aber es ist gewissermaßen eine nützlichkeitsbezogene Überlegung, die aber nicht dagegen steht, dass es für den Einzelnen etwas ungemein Schmerzhaftes, Verletzendes sein kann und sein wird, wenn man ihn mit moralischen Vorwürfen behelligt. Ja. Also das führt natürlich wieder zurück zu dem Punkt von vorhin, also zu Derrida und der Radikalisierung dieses Gedankens, dass darin immer etwas auch Ungerechtes liegt. Und ich denke, einen sinnvollen Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass man die Einstellung moralischer Vorwürfe ausgesprochen sparsam einsetzt. Also nicht gewissermaßen inflationierend mit moralischen Einstellungen auf seine Mitmenschen losgeht. Nicht nur, weil das nervt, sondern weil es tatsächlich etwas ungemein Konfliktträchtiges und Gefährliches hat. Okay, jetzt und das werde ich natürlich nächste Woche dann weiterführen, zu dem zweiten großen Gegenstandsbereich, von dem ich meine, dass er im Gerechtigkeitsdenken wichtig ist und sicherlich tendenziell gesprochen in der Neuzeit und Moderne noch wichtiger als in der alten Zeit. Das ist der Bereich, den ich jetzt mal vorläufig Verwirklichungen der Gerechtigkeit nenne. Und was man damit mit Sicherheit auch meint, ist, welche Institutionen und gesellschaftliche Strukturen und Ordnungen eigentlich welche Gerechtigkeitsnormen verkörpern oder verkörpern sollten. Und man kann jetzt wiederum grob verallgemeinernd sagen, und das verweist auf das, was Sie eben schon zu Kant meinten, dass das neuzeitliche und moderne Gerechtigkeitsdenken in einer anderen Weise institutionengläubig oder jedenfalls institutionenorientiert ist als das klassische. Also etwas zugespitzt. Die erste Frage des Gerechtigkeitsdenkens der Modernen lautet nicht mehr, was ist ein gerechter Mensch, sondern was ist eine gerechte Gesellschaft oder was ist eine gerechte Institution. Und das hat zunächst etwas damit zu tun, dass Institutionen tatsächlich für die Möglichkeit, dass die Gerechtigkeit sich unserer Welt einprägt, dass die Gerechtigkeit also zur Wirklichkeit wird, eine unverzichtbare und zentrale Rolle spielen. Ich will das nur in Stichworten sagen. Institutionen machen es möglich, Unklarheiten über unsere Pflichten und ihre Verteilung abzumildern. Denken Sie an Gesetze, aus denen hervorgeht, wer welche Steuern zu zahlen hat. Es ist natürlich einfacher, wenn Sie regelgerecht zustande gebrachte Gesetze haben, aus denen hervorgeht, welche Steuern Sie zahlen müssen, damit unter anderem auch ein Sozialstaat finanziert werden kann. Als wenn Sie sich in Ansehung der unendlich vielen notleidenden Menschen in unserer Gesellschaft und erst recht in der Welt jedes Mal neu fragen müssten, was bin ich jetzt verpflichtet, in Ansehung dieses einen Menschen zu tun? Wir alle wissen, also ich meine, wenn man in Berlin U-Bahn fährt, stößt man ständig auf jemanden, der einem die Mods oder sonst was verkaufen will. Und selbst wenn man jetzt den guten Willen hat und sie einmal kauft, glaube ich, gibt es keinen, der sie jedes Mal kauft, wenn sie ihm unter die Nase gehalten wird. Und hier kann man jetzt so fragen, war das jetzt richtig? Vielleicht habe ich die Mods gerade dem abgekauft, der es nicht nötig hatte und die wirklich arme Sau ging leer aus und so. Also Institutionen machen das Leben in diesen Hinsichten unendlich viel leichter, weil sie eben ganz bestimmte Mechanismen der Verteilung von Pflichten und der Bestimmung von Pflichtinhalten vorsehen. Und das ist zweifellos ein sehr wesentlicher Punkt. Ein zweiter damit zusammenhängender Punkt ist dieser. Es gibt, wenn wir ans Gerechtsein wollen, denken, sogenannte Probleme kollektiven Handelns. Beispiel: Ich frage mich, einen wie hohen Teil meines Einkommens, das jetzt nicht in Bill Gates-haften Höhen schwebt, aber doch auch nicht ganz gering ist, ich nun verwenden soll, um etwas gegen die Armut in der Welt zu tun, indem ich vertrauenswürdigen Organisationen spende. Jetzt könnte man sich vorstellen, wir lebten in einer idealen Welt, in der jeder Mensch, der dazu in der Lage ist, dass seine dazu beiträgt, dass etwas gegen die Armut in der Welt getan wird. Und in so einer Welt gäbe es dann natürlich auch keine Armut. Nun leben wir aber nicht in einer idealen Welt. Und das hat zu einem offensichtlichen Teil damit zu tun, dass einige Menschen, und wahrscheinlich ist es die große Mehrheit, sehr viel weniger bis gar nichts dazu tut, etwas gegen die Armut zu tun, obwohl sie etwas tun könnte. Und viele, die da vielleicht zur Rede gestellt würden, denen man also die Frage stellt, sag mal, du verdienst doch ganz gut, warum tust du eigentlich überhaupt nichts dafür, dass die Welt gerechter wird, sondern kaufst dir immer nur teure Autos und Fahrräder und so, der könnte dann antworten, na, ich würde ja gerne, wenn ich mir nur halbwegs sicher sein könnte, dass sich das lohnt. Aber damit es sich lohnt, müssen hinreichend viele andere auch bereit sein zu spenden. Wenn das ich mache, ist das ja der berühmte verdampfende Tropfen auf dem heißen Stein. So. Und jetzt kann man also das Spiel theoretisch durchmachen und sich überlegen, ich überlege, wie der andere überlegt, der wiederum überlegt, wie ich überlege und so weiter. Und herauskommt, dass viel weniger getan wird, wovon alle im Prinzip denken, es wäre im Sinne der Gerechtigkeit, als passieren würde, wenn die Leute eine Art Hintergrundsicherheit hätten. Eine Hintergrundsicherheit, die zum Beispiel verhindert, dass es in einer gerechten Welt oder gerechten Gesellschaftsordnung allzu viele Trittbrettfahrer gibt. Was sind Trittbrettfahrer? Das ist natürlich ein etwas altertümelndes Bild, weil unsere Züge keine Trittbretter mehr haben, aber in der Vergangenheit gab es das. Ein Trittbrettfahrer in diesem Sinne ist jemand, der von einer insgesamt vorzugswürdigen Ordnung gewissermaßen nur die Vorteile abgreift, aber die Kosten, die es bereitet, diese Ordnung zu schaffen und am Leben zu erhalten, von sich fernhält. Und das ist ein typisches Problem kollektiven Handelns. Und jetzt kann man sagen, eine klassische Rechtfertigung etwa staatlichen Zwanges, zum Beispiel der Einrichtung eines staatlichen Rechts- und Steuersystems, läuft genau über das Erfordernis, solche Probleme kollektiven Handelns zu lösen. Indem nämlich durch eine solche Hintergrundsicherheit der Einzelne sich sagen kann, es ist für mich zumutbar, dass ich meinen Teil zur Gerechtigkeitsverwirklichung beitrage, weil ich mir sicher sein kann, dass die allermeisten anderen dies auch tun. Es also relativ wenige gibt, die unfair abweichen. Also Fairplay wird durch institutionelle Hintergrundsicherheiten erleichtert. Und damit entfällt ein guter Teil eines Überforderungseinwands, den man sonst gerne zu hören kriegt. Also Überforderungseinwände sind etwa typisch im Kontext globaler Armutsbekämpfung. Die Welt ist so voller Armer und so voller Ungleichheit und so voller Unrecht. Wo soll ich anfangen? Und wenn ich mich ernsthaft darauf einließe, gerecht sein zu wollen, dann würde das heißen, ich müsste mich in dieser Welt um Kopf und Kragen spenden und käme kaum noch dazu, irgendwie an mein Vergnügen zu denken und an die eigenen Kinder, weil andere Kinder sind immer da, denen es viel schlechter geht und so weiter. Also kurz und gut, Institutionen, wenn sie halbwegs gerecht und sinnvoll funktionieren, bilden Hintergrundbedingungen, die den Beitrag des Einzelnen und der Einzelnen kalkulierbarer und zumutbarer machen, indem sie unter anderem Probleme kollektiven Handelns bei der Gerechtigkeitsverwirklichung in erträglichen Grenzen halten. Das sind so typische und wie ich finde auch sehr gute Gründe dafür, dass Institutionen für die Gerechtigkeitsverwirklichung unverzichtbar sind. Nun findet sich aber darüber hinaus noch ein weiterer sehr einflussreicher Gedanke im neuzeitlichen Denken über Politik, Gerechtigkeit, Recht, Gemeinwohl und verwandte Themen. Und das ist der folgende Gedanke. Könnte man sich nicht eine Einrichtung der sozialen Verhältnisse vorstellen, die gewährleistet, dass alles, was die Menschen tun, im Sinne der Gerechtigkeit oder des Gemeinwohls gute Konsequenzen zeitigt. Und zwar unabhängig, das war Ihr Punkt, unabhängig von ihren Tugenden oder Lastern. Beispiel Adam Smiths sogenannte Invisible Hand. Der Markt als ein Mechanismus, der die vielen eigeninteressierten Kalkulationen der vielen dezentralen Marktteilnehmer so koordiniert, dass im Ergebnis der Wohlstand der Nationen, wie Smith sich ausgedrückt hat, maximiert wird. Also das Beispiel, das immer herbeizitiert wird, wenn von Smith hier die Rede ist, ist das vom Bäcker, der entweder aus Menschenliebe gute und schöne Rosinenbrötchen machen kann oder weil er sich einen Gewinn davon verspricht. Und nun ist die Idee, das Gewinnmotiv sollten wir doch gerade nicht verurteilen und verdammen, wenn es genauso gut als ein Vehikel der Gemeinwohlverwirklichung dienen kann, eben über einen Anreizmechanismus, der unter geeigneten Rahmenbedingungen dafür sorgt, dass es mehr gute Brötchen gibt, als es sonst gäbe. Und dieser Gedanke, so allgemein er ist, ist ja nicht allein schon dadurch ad absurdum geführt, dass wir im Zeitalter wild gewordener Finanzmärkte diese katastrophale Krise hatten. Was Smith hier meint und was andere hier meinen, sind regulierte Märkte. Und man muss sich jetzt gar nicht nur auf den Mechanismus des Marktes kaprizieren. Der Gedanke ist allgemeiner und er ist typisch für das Denken der Aufklärung. Man kann sich vorstellen, dass Gesellschaften so etwas wie institutionelle Mechanismen darstellen, die bei kluger Abstimmung ihrer Teile aufeinander die gewissermaßen bösen oder schlechten oder eigensüchtigen Motive der Menschen neutralisieren oder ins Gute verkehren. Sodass alle, jetzt wieder in der Sprache Immanuel Kants gesprochen, handeln, als ob sie das für alle Gute, das Gemeinwohl, die Gerechtigkeit im Sinn gehabt hätten. Obwohl das, was sie tatsächlich im Sinn gehabt hatten, nur der Vorteil für sich selbst und ihre Nächsten gewesen sein. Und dann eben hat Kant diesen Gedanken rhetorisch auf die Spitze getrieben in seiner Schrift zum ewigen Frieden, als er sagte, das Problem einer rechten Staatsverfassung muss so aufgelöst werden können, dass selbst ein Volk von Teufeln, wenn sie nur Verstand haben, das heißt, wenn sie kluge Nutzenmaximierer sind, nicht anders können, als eine solche Ordnung mit Leben zu erfüllen. Das war eine ungeheure Erwartung natürlich. Denn jetzt kann man sich also vorstellen, man wäre ein Sozialingenieur, ja, der sich gedanklich über verschiedene institutionelle Alternativen beugt und sich fragt, wie muss ich diese Institutionen nun so aufeinander abstimmen und so auswählen, dass egal, was die Menschen motiviert, sie immer nur Ergebnisse im Sinne des Gemeinwohls oder der Gerechtigkeit herauskriegen. Und ich will gleich oder besser gesagt in der nächsten Woche auch einige Zweifel daran ausstreuen, dass das funktioniert. Aber zunächst einmal ist das der Gedanke. Und ex negativo findet sich dieser Gedanke natürlich auch. Der findet sich evidentermaßen im Marxismus. Wenn man hier mal als allgemeine Unterstellung annimmt, dass die Ungerechtigkeit in der Welt nicht so sehr daher kommt, dass die Menschen schlechte Charaktereigenschaften haben, als vielmehr daher kommt, dass die Verhältnisse schlecht sind und den Menschen deswegen zum Beispiel die falschen Anreize geben. Marx nahm an, dass die Kapitalisten nicht für ihre Gewinnsucht zu kritisieren sind, sondern dass sie sogenannte Charaktermasken, das heißt Personifikationen gesellschaftlicher Zwangsverhältnisse sind. Und dass sie als diese sogenannten Charaktermasken gar nicht anders können, als Agenten des Kapitals zu fungieren. Es war also keine moralische Charakterkritik, sondern es war die Überzeugung, dass gewissermaßen gesellschaftliche Strukturmerkmale determinieren, was für Rollen Menschen spielen. Bert Brecht hat das in dem Stück Der gute Mensch von Sichuan an dem Fall einer Chinesin oder eines Chinesen, ich weiß gar nicht, durchgespielt, der gut sein will und dann die für ihn niederschmetternde Erfahrung macht, dass er in einer von Grund auf ungerecht eingerichteten Gesellschaft mit seinem Gutsein wollen immer nur fatale Folgen hervorruft. Und deswegen also gewissermaßen gegen seinen Charakter böse sein muss, damit das Gute gefördert wird. Ungefähr. Also das ist natürlich dieser Gedanke. Klassisch gesprochen war beispielsweise der Wunsch eines Menschen, sich zu bereichern, ein Laster. Übersteigert ausgesprochen, ein solcher Mensch ist gierig. Ein gieriger Mensch ist ein lasterhafter Mensch. Er will mehr haben, er will immer mehr haben. Und er macht dabei zwei Fehler. Der erste Fehler ist, er verwechselt etwas, was ein bloßes Mittel zum guten Leben ist, nämlich Geld oder materieller Reichtum, mit dem guten Leben selbst. Er macht gewissermaßen einen ethischen Fehler. Aber zweitens, er legt eine echte Untugend an den Tag, nämlich die Untugend des mehr haben Wollens, als ihm zusteht. Und das nennt Aristoteles die Pleonexie. Und deswegen ist der ungerechte Mensch jemand, der die Untugend der Pleonexie verkörpert, also des Mehrhabenwollens. Piloten, die unter Ausnutzung ihres Drohpotenzials auf einen Schlag 30% mehr Gehalt haben wollen. Ja, so. Unsere berühmten Bonusbanker, was immer. Pleonexia, das ist Untugend, die Untugend nämlich des ungerechtfertigten Mehrhabenwollens. Und das macht für Aristoteles den ungerechten Menschen aus. Nun, in der Moderne hat sich diese Wertung eigentümlich verkehrt. Und zwar zumindest insofern, als, glaube ich, die heute vorherrschende Ansicht die ist, dass Menschen Wesen sind, die auf eine im Prinzip zweckrationale Art und Weise ihre Eigeninteressen verfolgen dürfen. Und zu diesen Eigeninteressen gehört wie selbstverständlich auch, dass sie, wenn sie denn die Gelegenheit dazu haben, eher ein höheres als ein niedrigeres Einkommen für sich herausschlagen oder eher mehr als weniger von ihrem Vermögen behalten wollen. Die Semantik, also die Begrifflichkeit, in der wir uns über diese Dinge verständigen, hat sich hier offensichtlich verschoben. In einer klassischen Studie eines Wirtschaftswissenschaftlers Albert Hirschman, den ich auch in einer anderen Vorlesung gern mal zitiere, heißt das so, es war eine Verschiebung im Übergang zur Neuzeit von Leidenschaften zu Interessen. Und Leidenschaften sind gewissermaßen die positiv oder negativ bewerteten charakterlichen Dispositionen von Menschen, also etwa die Gier, die Bereicherungssucht. Und Interessen sind diejenigen neutral bis positiv bewerteten Grundmotivationen, vor denen wir etwa in den Wirtschaftswissenschaften ausgehen, wenn wir Rationalitätsmodelle entwickeln. Also wir nehmen an, Menschen, also wir nicht, ich nicht, aber unter Umständen und im wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream nimmt man an, wir tun gut daran, uns Menschen als Nutzenmaximierer vorzustellen und dann variieren wir die Handlungskontexte so, dass wir möglichst etwas Gutes herauskriegen können. Aber es ist nicht mehr die Erwartung an den Einzelmenschen, die hier im Mittelpunkt steht, sondern eher die Unterstellung, dass das, was man vom Einzelmenschen erwarten kann, im Wesentlichen eine Funktion der Anreizstrukturen ist, unter denen er sich bewegt, oder auch der prägenden Wirkung der Institutionen, unter denen er steht und sozialisiert wird. So. Wir haben kurz nach 15:45, deswegen wollte ich die Vorlesung damit beenden. Ich werde nächste Woche kurz zusammenfassen, was mir heute wichtig war, und dann da wieder einsteigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit, hoffentlich noch viele so schöne Herbsttage, wie wir jetzt gerade haben. Machen Sie es gut, bis dahin.